wir haben uns auf 9 Uhr abends für dieses Gespräch verabredet, weil Arbeit und Verantwortung für Care-Arbeit es nicht früher zugelassen haben. Wenn jetzt über die Auswirkungen der Pandemie gesprochen wird, dann geht es oft auch um die verschärfte Doppelbelastung für viele Frauen bzw. Flint-Personen durch Care-Arbeit einerseits und Beruf andererseits. Wie hast du das im letzten Jahr wahrgenommen? Was hat sich da verändert?
Man kann ganz unterschiedliche Dinge dazu sagen. Erstmal, es hat sich verändert dadurch, durch die Tatsache, dass wir alle erstmal sehr viel mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Also ein Großteil unseres privaten und für viele auch des beruflichen Lebens sich in das Zuhause verlagert hat, also in den sogenannten Bereich des Privaten, sind viel, viel mehr Arbeiten angefallen. Das heißt also sozusagen durch die schiere Zeit, die Menschen verbraucht haben, sind die Wohnungen viel stärker genutzt worden. Es sind mehr Mahlzeiten zu Hause zubereitet worden. Es gab natürlich für Menschen mit Fürsorgebetreuung die ganze Notwendigkeit, das zu Hause zu stemmen, phasenweise, für einige durchgehend. Also das heißt, eine Reihe von Tätigkeiten, die eigentlich außer Haus organisiert war, sind ins Private verlagert worden. Das heißt, das hat zu einer immensen Mehrbelastung erstmal geführt für alle, und diese Mehrbelastungen sind ungleich abgetragen worden. Das ist jetzt aus feministischer Perspektive erstmal kein überraschender Befund, aber natürlich auch kein guter.
Den Privatbereich, den du gerade angesprochen hast, finde ich da eine interessante Kategorie. In der Pandemie, da wurde ganz selbstverständlich zwischen öffentlich und privat getrennt, zumindest in der staatlichen Praxis. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, die haben ja eben für Familien und Menschen mit Kindern oder Menschen, die kranke ältere Menschen betreuen müssen, eine enorme Mehrbelastung bedeutet. Aber anders als für die Wirtschaft gab es hier außer kleinen finanziellen Hilfen eben keine staatliche Unterstützung, um da die Mehrbelastung abzufangen. Wie hätte da denn gegensteuert werden können oder wie könnte man da auch jetzt gegensteuern?
Was du ansprichst, ist eine sehr umfassende Frage, also die ja auch in der Linken auch gerade sehr umfassend debattiert wird, was da sozusagen die Konsequenzen sind, also überhaupt im Umgang mit dem Virus. Ich glaube, dass man auch da wieder erstmal erst unterscheiden muss, aber auch verschiedene Sachen benennen muss. Also erstmal das Problem, dass tatsächlich in der Art und Weise, wie von staatlicher Politik erstmal davon ausgegangen wurde, dass man selbstverständlich etwas ins Private verlagern kann, ohne dass, glaube ich, gerade am Anfang überhaupt allen klar war, was das eigentlich bedeutet, diese ganzen Sorgeketten zu unterbrechen, auf die wir alle im Alltag so angewiesen sind. Und dabei wurde auch ausgegangen von einem bestimmten Lebensentwurf, meistens die heterosexuelle Kleinfamilie, die in einem Haushalt lebt und dort eben sozusagen sich einfach auch ein Stück weit zurückziehen kann. Aber diese Lebensform, abgesehen davon, dass viele gar nicht nach der leben, ist natürlich eine bestimmte normative Vorstellung, die verschleiert, auf welche Weise jetzt insbesondere auch in der neoliberalen Ökonomie in den letzten Dekaden zunehmend Sorgearbeiten ausgelagert wurden, kommodifiziert wurden, durch verschiedene Sorgearrangements unbezahlter Natur für diejenigen, die sich die Auslagerung, sozusagen die kommodifizierte Auslagerung nicht leisten können. Die sind auf private, unentlohnte Sorgearrangements angewiesen und so weiter.
Kommodifizierte Auslagerung heißt gegen Geld, die Care-Arbeit.
Gegen Geld, genau. Care-Arbeit gegen Geld. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz weite Kategorie. Das muss man sich auch bewusst machen, dass es nicht nur sozusagen Personen, die putzen in Privatwohnungen und auch nicht nur die Babysitterinnen, sondern das ganze Spektrum auch an Sorgearbeit von Coffee to go über Wellness, über alles Mögliche, was sozusagen zunehmend kapitalistisch in Wert gesetzt wurde in den letzten Dekaden im Dienstleistungssektor. Und unglaublich viel davon ist eben ausgelagert worden, gerade für Menschen, die, also das ist natürlich entlang von Klasse, also für Menschen, die sich das leisten konnten. Und diese ganzen irgendwie erstmal Sorgeketten im weiteren Sinne sind erstmal unterbrochen. Und das hat immense Konsequenzen, und diese Konsequenzen zeigen sich natürlich auch ungleich drastisch in verschiedenen sozialen Lagen. Also die bedeuten für einige nicht nur eine immense Mehrbelastung, sondern auch existenzielle Nöte möglicherweise, weil selbst der eigene Job, der in so einem Dienstleistungsbereich anfällt, prekär geworden ist. Also das heißt, dass wir auch sehen, dass die Konsequenzen der Pandemie insofern auch die Geschlechter ungleich betreffen, als sehr viel mehr Frauen etwa von Arbeitslosigkeit betroffen sind, gerade im Bereich der Minijobs etc. keinerlei Absicherung jetzt stattgefunden hat. Also das heißt, neben der Sorgebelastung im Privaten hat das auch für ganz viele natürlich immense ökonomische Auswirkungen. Und dieser ganze Zusammenhang, was das eigentlich für Sorgearrangements bedeutet, ist überhaupt nicht beleuchtet worden und ist zwar dann medial debattiert worden über sozusagen belastete Mütter, vor allem so die Figur der im Homeoffice allround arbeitenden Mutter. Das wurde schon skandalisiert in den Medien, aber in der Gänze als Problemzusammenhang beleuchtet nicht. Und es gab dann ja eben den Beschluss einer pauschalen Summe für alle Eltern, die geringen Summe, die aber überhaupt nicht sozusagen auf die ganzen existenziellen Nöte in dieser Situation eingegangen ist. Also wir wissen ja, debattieren in feministischen Kontexten seit Jahren, dass wir es mit einer Krise der Sorge zu tun haben. Und diese Krise hat sich in der Pandemie natürlich drastisch zugespitzt. Sie hat aber auch erstmal, also die Pandemie hat ganz viel sichtbar gemacht an der Art und Weise, wie in unserer gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft Sorgearbeit organisiert ist, wurde deutlich, ist auch ja mit dieser ganzen Debatte um Systemrelevanz sozusagen hervorgekehrt worden, aber ist in den Konsequenzen politisch überhaupt nicht durchleuchtet oder aufgefangen worden.
Wenn wir da jetzt drauf schauen, was diese Unterbrechung von Sorgeketten für eine Auswirkung hat, was das dann auch in der Lebensrealität bedeutet, da ist, finde ich, auch wichtig drauf zu schauen, dass die Krise eben nicht nur, wenn man jetzt auf Geschlechterverhältnisse guckt, Menschen unterschiedlich betrifft, sondern auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen trifft die Krise unterschiedlich. People of Color, Migranten, Migrantinnen, die sich in prekären Arbeitsverhältnissen befinden. Als da zwei Beispiele, wie kann da ein intersektionaler Blick dabei helfen, so die abzuschätzen oder zu verstehen, was diese Durchbrechung von Sorgeketten für Menschen bedeutet?
Mhm. Ja, also genau, also du greifst ja genau das auf, was ich schon versucht habe, so ein bisschen zu berühren. Also wenn wir, auch darüber reden wir in einem intersektionalen Feminismus schon seit langem, dass Geschlechterlagen oder Geschlecht nicht Geschlechterzuschreibungen auch nicht in allen sozialen Lagen das Gleiche bedeuten. Und das kann man sich jetzt sehr konkret machen, eben anhand der Pandemie. Also Menschen, die aufgrund zum Beispiel eben ihres Aufenthaltsstaates, rassistischer Diskriminierungen und so weiter keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt zum Beispiel haben, ja, und auf sehr prekäre Weise sich ihr Geld verdienen, die haben zu sehr großen Teil in der Pandemie ihren Job verloren, also ihre Existenzsicherung, und sind noch mit der ganzen krisenhaften Reorganisation ihrer eigenen Sorgezusammenhänge befasst gewesen. Das heißt, für die bedeutet das was ganz anderes als für die Mittelklassefrau im Homeoffice, die auch extrem belastet ist in den letzten Monaten, aber natürlich ganz andere Privilegien derzeit hat, um möglicherweise diese Krise auch perspektivisch zu bewältigen, ja. Und das heißt eigentlich aber, dass ein feministischer, intersektionaler Blick zum einen diese Differenzen sichtbar machen sollte, also sich klar sein sollte, wer welche Auswirkungen gerade zu spüren hat. Und trotzdem würde ich immer dafür plädieren, mich für einen Feminismus stark zu machen, der trotzdem auch das Verbindende da drin sieht. Und das ermöglicht natürlich auch eine feministisch-materialistische Analyse, ja, also die sehr fundamental sagt, okay, wir haben, das Problem ist die spezifische gesellschaftliche Organisation von zum Beispiel Sorgearbeit, von Arbeit überhaupt, Produktionsarbeit, Reproduktionsarbeit und die Art und Weise, wie diese Arbeit entlang von Differenzen, also entlang von Klassengrenzen, entlang von rassistischen Diskriminierungen, Aufenthaltsstatus und so weiter, organisiert wird und darin Differenzen und Spaltungen schafft. Und eigentlich gilt es natürlich, diese Spaltung zu überwinden, aber dafür braucht man eine Analyse, die auch beinhaltet, zu sehen, auf welche Weise man verbunden ist durch diese Art der Organisation von Arbeit.
Die Spaltungen, die sich da zeigen in der Gesellschaft anhand von Klasse, Geschlecht oder auch Staatsbürgerschaft und die dann eine unterschiedliche Betroffenheit bedeuten von zum Beispiel einer Unterbrechung von Sorgeketten, von der Mehrbelastung, die durch den Wegfall von Schulen oder Kita-Betreuung da entsteht, da frage ich mich, oder ist immer noch die Frage für mich so, wie da gegengesteuert werden kann, wie da vielleicht auch das Gemeinsame dann eben gefunden werden kann. Was ich mich da gefragt habe, ist, was zeigt, dass die Krise jetzt für ein Fehlen von Strukturen, in denen so die Verteilung von Care-Arbeit dann auch ausgehandelt werden kann und da über eine gerechte Verteilung verhandelt werden kann, die rausgeht über ja, Schule oder Nicht-Schule.
Mhm. Ja, also ich meine, gegenwärtig ist es ja tatsächlich so, dass wir in einem Diskurs jetzt angekommen sind. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass die geschlechtliche, die Ungleichheit der Verteilung von Sorge zwischen den Geschlechtern vollkommen dethematisiert wurde. Das wurde sie nicht. Also es gab immer mal wieder Runden, wo das thematisiert wurde, aber es wurden eben politisch überhaupt nicht, also sozusagen in der öffentlichen Debatte hat ein solch intersektionaler Blick, wie wir ihn jetzt gerade sozusagen diskutieren, tatsächlich nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass eigentlich die Chance bestanden hätte oder natürlich auch weiterhin theoretisch besteht, über diese Krise, die das gesamte Arrangement von Sorge und so weiter, also die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft Arbeiten verteilt, tatsächlich zu thematisieren und sich bewusst zu machen, also auch selber, ich glaube, das ist auch etwas, was sehr viele auch tatsächlich erlebt haben. Ich habe es ja so ein bisschen durch diese anfängliche szenische Beschreibung so ein bisschen versucht einzuholen. Also Krise bedeutet ja immer ein Aus- und Aussetzen von Routinen. Also dadurch, dass man überhaupt mal merkt, okay, plötzlich soll ich meinen Alltag vollkommen anders organisieren, wird sichtbar, wie er ansonsten organisiert ist. Wenn man darauf jetzt einen politisch-kritischen, feministischen Blick wirft, dann wird auch sichtbar, wie sie organisiert wird und welche Arbeiten ausgelagert werden. Und aber auch, wenn man dann weiterguckt, wie diese Arbeiten zum Beispiel entlohnt werden, unsichtbar gemacht werden, nicht Bestandteil des öffentlichen Diskurses sind. Das heißt eigentlich, dass in diesem Moment, in diesem Jahr, wo es diesen Gedanken auch der Systemrelevanz gab und der natürlich zum großen Teil genau Berufe betroffen hat, die sagen, gab ja immer dieses den Laden am Laufen halten, also Berufe, auf die wir alle angewiesen sind, auf die niemand verzichten kann, die unser aller Sorge, Pflege, Gesundheit betreffen und so weiter, dass das genau die Tätigkeiten sind, die gesellschaftlich so schlecht angesehen und entwertet sind. Und das ist eigentlich eine Chance zu thematisieren, warum wird Arbeit auf eine bestimmte Art und Weise organisiert, verteilt, schlecht entlohnt, unsichtbar gemacht und so weiter. Und darüber eher tatsächlich in Bündnisse zu gehen, also diesen Moment auch eines radikalen sich Gewahrwerdens gesellschaftlicher Organisation, kapitalistischer gesellschaftlicher Organisation zu nutzen, um eine gemeinsame Agenda zu formulieren. Und das gelingt schon, also ich finde gerade ja oftmals vor allem in Ländern des globalen Südens, also wo in Argentinien ist ein tolles Manifest, ein feministisches Manifest für die Postpandemie entworfen worden, also dass nicht nur diese ganzen Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben, hervorhebt, sondern auch die Art und Weise, wie zum Beispiel im Homeoffice auch zukünftig sozusagen oder durch die massenhafte Durchsetzung von Homeoffice auch zukünftig noch weiter Arbeitskraft ausgebeutet werden kann, was das eigentlich wahrscheinlich in Zukunft für Schulden von Privathaushalten bedeutet, also wie diese Krise sich immer, die Krise, in der wir es jetzt zu tun haben, sich weiter fortsetzen wird und ganz drastische Auswirkungen auf Lebenswelten und Alltagsgestaltung hat und dass wir sozusagen jetzt schon anfangen, feministisch darüber nachzudenken, was das für Kämpfe auch dann bedeutet, wenn die Pandemie, wie sie jetzt ist, hoffentlich an irgendeinem Punkt ein wenig eingehegt ist.
Das heißt, durch die Krisenerfahrung und das deutlichere Hervortreten von den strukturellen Begebenheiten, die das Leben prägen oder die Lebensrealität prägen, ist so eine Möglichkeit gegeben, diese Erfahrung zu politisieren und damit dann auch so neue Bündnisse zu schmieden. Mich würde noch da interessieren, was für neue Versorgungsmodelle sich in der Pandemie da auch ergeben haben vielleicht. Also wenn die Strukturen, die die Gesellschaft da anbietet oder die so Care-Arbeit prägen, wenn die eigentlich gar nicht mit der Lebensrealität oder den Bedürfnissen der Menschen zusammentreffen, also dieses Ausgehen von einer klassischen Kleinfamilie, die in der Krise dann die Sorgearbeit übernimmt, die aber gar nicht so existiert in der Lebensrealität von vielen Menschen. Was haben sich da dann vielleicht so an den staatlichen Maßnahmen oder an den gesellschaftlichen oder an den tradierten Strukturen vorbei für neue Versorgungsmodelle gebildet?
Also es haben sich, glaube ich, relativ schnell ja schon im letzten Frühjahr neue Praktiken, neue Sorgearrangements herausgebildet. Und das hat ja auch immer ein sozusagen sehr utopisches und gutes Moment, dass sich solche Praktiken entwickeln. Und das ist von Nachbarschaftscommunities, also sozusagen ganz niedrigschwelligen Versorgungsnetzwerken, die in Nachbarschaften neu etabliert wurden und dadurch auch neue Beziehungen über Kinderbetreuungsarrangements, über verschiedene Haushalte hinweg, zum Teil natürlich auch Freundinnenschaften, die stärker in tatsächlich auch eine sozusagen über die emotionale Sorge, die vielleicht schon vorher geleistet worden ist, auch in eine materielle Sorge gegangen sind. Es gab eben auch vielen Ländern des globalen Südens öffentliche Versorgungsorte in Communities und so. Also ich glaube, dass sich da auch durch diese Not, wie es oft in Krisen ist, tatsächlich auch neue Strukturen gebildet werden. Und das hat auch eine empowernde Kraft. Ich glaube, man sollte das dennoch nicht glorifizieren, weil es geht trotzdem natürlich darum, oder andersrum, also das sind Orte der Versorgung, aber es müssen auch Orte des Kampfes sein, von denen aus größere Fragen gestellt und zur Diskussion gestellt werden. Und das geschieht vielerorts natürlich. Das geschieht jetzt nicht, glaube ich, nicht in allen Nachbarschaftsnetzwerken. Aber es gilt natürlich genau, sozusagen auch die politische Kraft dieser neuen Sorgearrangements zu sehen und selber da sich nach Möglichkeiten vielleicht auch einzubringen.
Also quasi einmal dieser utopische Gehalt von so neuen Modellen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, die in so krisenhaften Situationen sich ergeben, und dazu diese Krisenerfahrung und die Möglichkeit neuer Bündnisse ist dann quasi, glaubst du, das ist eine Möglichkeit, diese Krisenerfahrung dann auch so feministisch zu politisieren?
Ich glaube, dass diese Krisenerfahrung feministisch politisiert werden kann und muss und auch noch stärker, als sie es bisher getan wurde. Also es gab ja verschiedene, also zumindest jetzt, um über den deutschsprachigen Kontext zu reden, in anderen Ländern, auch eben vielen Ländern des globalen Südens, passiert das, glaube ich, viel mehr, dass das in Zusammenhang gebracht wird mit größeren gesellschaftlichen Fragen. Und hier, ich glaube, dass die Schwierigkeit natürlich, vor der wir alle gerade stehen, ist, dass wir auch in unserem politischen Engagement zurückgeworfen sind auf das Internet, auf bestimmte digitale Formate, also Organisierung, Bündnisse schmieden und so. Das ist alles kompliziert und herausfordernd gerade. Und ich glaube, dass man eine feministische Perspektive viel stärker gerade in verschiedene Debatten einbringen muss, also in die Debatte um Pandemie, aber auch in ganz grundsätzliche Fragen, die uns alle gerade beschäftigen, das Wohnen zum Beispiel, ja, also wie wird Wohnen, wie soll Wohnung organisiert werden? Ich glaube, dass diese ganzen Fragen der Alltagsorganisation des Lebens, der Lebensführung eigentlich aus feministischer und queerfeministischer Perspektive, gerade auch durch die Erfahrungen, die wir jetzt gerade im Kontext der Pandemie machen, viel stärker, lauter noch formuliert werden kann und muss und bestimmt auch wird.